Ja, gut, dass wir hier sind miteinander in diesen etwas turbulenten Zeiten. Und miteinander dieses Jahrestraining, das gefühlt für mich unglaublich schnell ging. Hab so irgendwo das Gefühl, dass wir haben gerade erst angefangen. Und das Jahrestraining miteinander abzurunden in diesem fünften Modul. Und wir haben ja so diese Spur gehabt, die Seele bei der Hand zu nehmen, das war so das Bild. Also Seele, ein altes, finde ich, herzwarmes Wort für das mehr moderne, den modernen Begriff Individual Consciousness, individuelles Bewusstsein. Und diese Ganzheit im Grunde, das ist eine Ganzheit unserer Individualität. Und es gibt schon eine wichtige Spur, dass in dem, wie wir hier unterwegs sind, das Individuelle nicht unter die Räder kommt. Und gleichzeitig, dass es eine Tiefung hat, die weit über unsere konditionierte Persönlichkeit, unsere Ego-Strukturen oder unser Ich-Gefühl hinausgeht. Und habe im letzten Modul dazu was gesagt, ein sehr grundlegendes Teaching an dem ersten Morgen. Wie wir eher die Welle sind als Aspekt des Ozeans und nicht der Schirm oder die Schale oder die fixe Form, die isoliert ist. Und in dem Stil sind wir miteinander diesen Weg gegangen und haben das praktisch verwurzelt oder konkret gemacht in den Werkzeugen der psychologischen Reifungsarbeit und den Werkzeugen des spirituellen Erwachens. Selber ein Stückchen an der Hand genommen, inspiriert von dem Psychotherapeuten und buddhistischen Lehrer John Wellwood. Und wir sind diese Wochenenden gegangen, indem wir im ersten Schritt uns eingestimmt haben, uns verlocken haben lassen von den Werkzeugen der Meditation, wie tief das wirkt. Um dann im zweiten Schritt eine erste Art von Ganzheit zu erfahren. Weil darum geht es. Seele ist ein Ganzheitswort und psychologische Reifungsarbeit und Pfad des Erwachens ist eine Ganzheitsformulierung, also eine Balance. Und das war dann auch unser zweiter Schritt, zweites Modul, wenn ihr euch erinnert, Erde, Himmel, Herz, angeknüpft an diese alte daoistische Sicht vom Menschen, Erde, Himmel, Herz. Wir sind Erde, Manifestation, konkret, kosmisch auch. Wir sind die Weite des Seins, Himmel, und wir sind Herz als das typisch Menschliche. Und Balance ist eine Form, wie die Komplexität sich als Ganzheit offenbart. Und dann sind wir tiefer eingestiegen in den Prozess und haben geschaut, was hindert denn die Balance? Also sich einlassen auf den tieferen Prozess, haben mit unseren Widerständen, Mustern, Schutzmustern und so weiter gearbeitet. Und dann im letzten Modul, im vierten, die Weite mehr zuzulassen und auch in diese Weite zu bewegen, auch wieder dem einen oder anderen, was da so im Weg steht, zu begegnen und dann diese Weite uns heilen, tragen, entspannen lassen. Die Weite, nicht weil wir Weite so cool finden, sondern weil wir zutiefst Weite sind und weil wir erkennen können, wenn wir uns von der Weite und Offenheit des Seins abschneiden, schneiden wir uns nicht von der wunderbaren Parklandschaft ab, wie ein kosmischer Vergnügungspark, ohne den man vielleicht auch leben könnte, sondern wir schneiden uns von unserem tiefen Wesen ab. Wir verlieren das Gefühl, wer wir sind. Und wie viele Menschen laufen rum? Und wenn du sie fragst, tiefer, ja, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe kein Gefühl von, wer ich bin. Und es ist wahr, weil es auf dieser konditionierten Persönlichkeitsebene gesucht wird. Und natürlich wissen wir dann nicht, wer wir sind, weil wir zu Recht spüren, das ist äußerst heilsam, dass wir mit dem Konzept, das uns das Denken anbietet, nicht zufrieden sind. Das ist super. Aber es bringt uns in den Zustand dauerhafter Unzufriedenheit. Die enthält eine gute Botschaft, ist aber ein schmerzvoller Zustand. Die gute Botschaft ist da drin, das, was du von dir glaubst zu sein, bist du nicht. Bist viel mehr. Ist die gute Botschaft da drin. Aber die spüren wir als Schmerz der Unzufriedenheit oder Verzweiflung oder des Depressiven. Das bedeutet, selbst in dieser zusammengezurrten Form gibt es eine Art der Gegenwärtigkeit des Unermesslichen, das wir eigentlich sind, in der Form von der Unzufriedenheit. Und jetzt in diesem letzten unserem Modul stellen wir uns nochmal dieser Ganzheit und gucken die von verschiedenen Aspekten an, wird heute eine ganz bestimmte Spur nehmen und morgen eine andere Spur und das jeweils mit den Teachings und Übungen kombinieren. Ich hoffe, dass das für euch unterstützend ist. Steht ja so drüber, über unser Modul, sich der Ganzheit öffnen, die Ganzheit erfahren, nichts ausgrenzen, alles zulassen, alles was ist. Und damit meine ich zunächst diese beiden Aspekte, die ich gerade schon beschrieben habe, die ja auch über unserem Jahrestraining stehen und die im Grunde immer über unserer Arbeit mit Indigofeuer stehen. Und aus meiner Sicht über allen modernen und oder zeitgemäßen integralen Ansätzen. Nämlich die Verbindung von unserer Endlichkeit und Unendlichkeit. Diesen Aspekt, dass wir Werdewesen sind und dass wir immer schon aus der Präsenz des Seins leben. Dass wir menschlich sind und göttlich, dass wir in der Zeit sind und zugleich das Ewige in uns tragen. Dass wir das psychologische Arbeiten in uns brauchen und zugleich die Stille und Weite des großen Jetzt in der Meditation. Und ich habe so geschaut, was uns dabei inspirieren kann, habe zwei Schlüssel gefunden und hoffe, dass die hilfreich sind, die beides schon in sich tragen, also die beides verbinden. Und der eine Schlüssel ist unsere menschliche Suche nach Sinn. Sinn erschließt sich, und das versuche ich gleich zu zeigen, Sinn erschließt sich nur, wenn du beides zusammenbringst. Dein individuelles Menschsein, deine konkrete Lebensgeschichte, deine Empfindungen und dein Tun und dein Lieben und deine Tränen und deine Freude mit dem Unermesslichen, zu dem das alles gehört, da entsteht Sinn. Und in dem Sinn, Sinn vom deutschen Wort, geht zurück auf das Mittelhochdeutsch, ist es glaube ich, Sinpa, und das heißt Weg. Und auf dem Weg braucht es Führung. Und deshalb mag ich morgen etwas sagen zu Führung, etwas anders als im Abschlussmodul des letzten Jahrestrainings. Da hatten wir es eher mit dem Archetyp der inneren Führerin oder Meisterin zu tun, oder Meister. Und hier, wie ist es, dass wir geführt sind? Wie zeigt sich das? Wie spürst du das? Wie kannst du das kultivieren? Gut geführt zu sein, manchmal auch durch schwieriges Gelände. Meine Theorie, meine Sicht, ein bisschen provokant, ist, dass Sinn in unserem Leben, so wichtig das ist, nur eine Brücke ist. Wenn wir nach Sinn suchen, sind wir auf der Hälfte des Weges. Das ist sehr, sehr gut. Und große Therapeuten, wie zum Beispiel Viktor Emanuel Frankl, lehren uns, dass wir ohne Sinn nicht leben können, dass Sinn unter Umständen das Allerwichtigste ist und das Allerletzte, was wir aufzugeben bereit sind. Und dass seine Erfahrung, er war ja in Auschwitz auch und dann in Dachau, und dass seine Erfahrung selbst in dieser Extremsituation eines KZs war, dass er so viel Sinn in sich gespürt hat, in einer absolut bedrohlichen und absurden Situation, so viel Sinn, dass er damit überleben konnte, psychisch und auch als Berater für andere. Wo er in seiner Autobiografie von dieser Lebensphase schreibt, wie die Menschen in Auschwitz, die mit ihm in der Baracke waren, immer zu ihm kamen: Doktorchen, Doktorchen, hast du ein Ohr für mich? Ich habe ein Problem. Hast du 10 Minuten, Doktorchen? Und kamen zu ihm und haben gespürt, dass er etwas ausstrahlt, obwohl er selbst in der Situation war. Also da ist Sinn eine enorme Präsenz und der Sinn, und das verweist auf dieses, wohin es Brücke ist. Der Sinn, der ihn inspiriert hat, war, dass er seine Erfahrung damals, die abgründig und krass und extrem und gefährlich und schmerzvoll und alles war, ja, und er ja auch nicht wusste, wie das Ganze ausgeht, dass er diese Erfahrung verorten konnte in dem Größeren, das er ist und das er gefühlt hat, als diesen riesigen Horizont und Kontext von sinnvollem, fast möchte ich sagen, es ist meine Sprache, kosmischen Leben zusammenhang. Dass seine Situation im KZ, in Auschwitz, nicht alles ist, auch wenn sie es von innen so anfühlt, sondern dass das hineingeborgen ist in einen viel größeren Kontext seiner Biografie und von Menschsein überhaupt und von Menschheitsgeschichte und von Leben und Erde und Evolution bis in die Tiefen des Göttlichen. Und das meine ich mit Sinn ist nur eine Brücke. Wenn wir diesen großen Zusammenhang erleben, zu dem wir gehören, erübrigt sich im Grunde die Frage, führe ich ein sinnvolles Leben und was kann ich denn tun, damit diese Lebensphase für mich noch sinnvoll ist und meine Arbeit ist nicht sinnvoll und so weiter. Das sind alles wichtige Fragen, aber sie nehmen ein Detail in den Blick. Die Tiefenfrage ist, wer bist du? Wer bist du und wie erfährst du dich im größeren Zusammenhang? Und das dockt natürlich an das an, was wir im letzten Modul hatten, wir sind Welle des großen Ozeans des Seins. Wenn du das spürst, vital, sensitiv, in deinem Körpersein, gefühlt, in deinem Herzen, in deinem Geist, es aufleuchtet, also ganzheitlich, ja? Wenn du das fühlst, die Präsenz des großen Lebens in dir, immer wieder, immer länger, immer öfters und dann dauerhaft. Wenn du das spürst, kannst du alles tun. Es gibt von dem Kirchenlehrer, den manche nicht mögen, aber er hat auch schöne Seiten, Aurelius Augustinus. Da gibt es ein schönes Wort, gibt einige schöne Worte. Er ist neben einem krassen Typ, ist er auch ein Mystiker. Und ein schönes Wort, das ich von ihm mag, heißt Ama et fac quod vis. Liebe und dann kannst du machen, was du willst. Weil die Liebe ist der Sinn, die Liebe ist die Verbundenheit mit allem, was ist und die Liebe ist die innere Führung. Das zeigt uns auch, warum manche Menschen, die wir für meisterlich ansehen, irgendwo einen einfachen Beruf haben, so vor sich hin und unauffällig, unspektakulär. Ich glaube, ich habe euch erzählt von dem Film Die Rückkehr des friedvollen Kriegers und wo der Meister, der in dem Film auftaucht, der ist Tankwart. Mit diesem ekligen Benzin. Ja, kann man 1000 ethische Fragen dran stellen, ja. Aber er ist halt Tankwart. Das ist die Gestalt, die er einfach füllt, in der ganzen Unvollkommenheit, die das ist. Weil er diesen tiefen Sinnkontext in sich realisiert hat und da ist es austauschbar. Heißt nicht ethisch wurscht, was ich tue, das ist nicht gemeint, sondern es ist austauschbar. In jeder Position kann er diese Präsenz reinbringen, das tut er. Bedient die Leute unglaublich liebevoll und da springt ein Funke über. Wie rutscht uns dieser Sinn weg? Es ist immer hilfreich zu gucken, was hilft uns und wie ist es, was steht dazwischen? Und dieser Sinn rutscht uns weg, und jetzt docke ich an eine alte, auch buddhistische Tradition, ihr findet es aber auch in der christlichen Kontemplation und Begleitung von Menschen, dass wir ein Problem haben mit der Werdewelt. Dass wir an einem bestimmten Punkt das Kämpfen anfangen mit dem Werden, weil das Werden, das heißt die Vergänglichkeit der Dinge, dass der Tag kommt und geht, dass die Sonne aufgeht und untergeht, dass die Bäume Blätter bekommen und sie wieder verlieren, dass es warm wird und kalt, dass wir älter werden und selten jünger und, dass wir hungrig werden, obwohl wir gerade gegessen haben. Also all diese Werdensdynamik, die konfrontiert uns, wenn wir es in die Summe zusammenziehen, mit drei Dingern, es gibt mehr, aber drei Dinge, die uns heftig angehen. Das erste ist, und das hatten wir im letzten Modul auch, Und das finde ich ist auch aktuell in unserer heutigen Situation, mit dem ganzen Corona etc., dass wir spüren, wir können das Leben nur in einem minimalen Rahmen kontrollieren. Wir modernen Leute lieben es, die Welt zu kontrollieren. Und je mehr digital ihr arbeitet, umso mehr. Und je klüger wir werden, auch umso lieber. Wir hätten doch die Einsicht und Durchblick und wir wüssten es doch gerne, dass alle so denken wie wir. Geht aber nicht. Unsere Kontrolle ist, ich sage nicht, wir haben keine Kontrolle, wir haben durchaus Kontrolle. Wenn ich diesen Becher von hier nach da stelle, dann tut er das normalerweise und läuft jetzt nicht dahin. Oder bleibt da kleben oder sowas. Ja, also das funktioniert, Gott sei Dank. Also gibt einen kleinen Rahmen, so im eigenen Zelt, die Dinge, die kriegst du noch mehr oder weniger kontrolliert. Das tickt uns an, dass das Leben sich nicht so entwickelt, wie wir es wollen. Und sag mal, in unserer Biografie kann uns das echt zu schaffen machen. Und wir können in tiefste Verzweiflung geraten, weil wir aktuell oder im Rückblick oder auch in der Fantasie über unsere Zukunft das Leben nicht so führen konnten oder können, wie wir es gerne getan hätten oder tun würden. Da kommen unsere inneren Selbstbilder und Idealisierung und Kritiker rein, die uns da eigentlich eher verletzen als hilfreich sind. Ja, wir können unser Leben nicht kontrollieren, selbst wenn du es bestmöglichst anlegst, landest du irgendwo, wo du vermutlich nicht landen wolltest. Die Nicht-Kontrollierbarkeit von Leben. Und das haben die Leute vor ein paar tausend Jahren schon gesehen. Das ist ein Klassiker. Wir haben ein spezielles Problem, weil wir so kontrollversessen sind. Aber eigentlich ist es ein Menschheitsthema. Das Leben lässt sich nicht kontrollieren. Das heißt, die Landschaft, dein Leben oder unser Leben gemeinsam, passt sich nicht deiner Landkarte, die du im Kopf hast, an. Sondern es ist hilfreich, deine Landkarte entsprechend der Landschaft zu machen, nicht umgekehrt. Oh, da ist aber ein Fluss eingezeichnet auf meine Landkarte, jetzt grabe ich mal einen Fluss hier. Das ist eine ziemliche Sisyphusarbeit. Also das Leben ist nicht kontrollierbar, das ist das Erste, was uns da antickt. Das Zweite, was uns antickt, ist, wenn wir tiefer in die Arbeit und in die Begegnung mit uns selber schauen. Und jetzt, ich denke, ihr kennt meinen Ansatz genug, dass ihr jetzt nicht erschreckt, wenn ich das sage. Habt es wahrscheinlich selber schon rausgefunden. Wenn ihr hineinschaut in euch selber und nach dem Ich sucht, da ist nichts. Wenn du das Ich hineinschaust, ist leer. Leer im Sinne von, du kannst nicht danach greifen. Die konditionierte Persönlichkeit, wenn du die anschaust, wenn du tief hinein kontemplierst, hineinfühlst, auch im Stil von Inquiry oder Meditation, beides, ja, die zeigt sich durchlässig, transparent. Nicht schlecht, nicht böse, nicht falsch, nicht erlogen, überhaupt nicht. Aber irrelevant. Ist durchlässig, da ist nichts. Ist das, was die Tradition nennt, die Ichlosigkeit. Da ist kein fixes Selbst in uns, dass wir wie einen Kieselstein in die Mitte legen können, wo wir sagen, okay, die Welt dreht sich unkontrollierbar außen rum, aber hier, da weiß ich, das bin ich. Das funktioniert nicht, das hätten wir gern, das ist aber nicht so. Weil, was ich eben von der Verzweiflung, also das könnte uns zur Verzweiflung bringen, aber was ich eben gesagt habe, weil wir mehr sind als dieser Kieselstein. Also eigentlich ist es eine gute Botschaft. Wir sind mehr als ein fixierbares Ich. Das ist ein Konstrukt, das können wir durchaus brauchen. Das ist hilfreich im Alltag. Ja, und die anderen glauben auch, dass wir ein Ich wären. Wir machen das Spiel halt mit. Aber zutiefst wissen wir, dass es das nicht gibt. Sondern, dass wir viel, viel mehr sind. Wir sind eine Reise, wir sind eine Offenbarung des göttlichen Ozeans. Wir sind viel, viel größer. Aber das kannst du natürlich nicht in der Bushaltestelle sagen. Die Welle des göttlichen Ozeans hätte jetzt gerne eine Fahrkarte. Also unsere Welt funktioniert in diesen kleinen Anpassungen. Also, das ist dieses Egolosigkeit, ich meine noch ein bisschen was anderes, aber ich meine hier Ichlosigkeit oder Selflessness in der englischsprachigen Literatur. There is no self. Heißt nicht, du existierst nicht. Heißt nicht, du bist nicht individuell. Es wird oft so missverstanden. Du bist durchaus individuell, aber nicht ein isoliertes Selbst, das du wie einen Kieselstein in die Mitte legen kannst und sagen, okay, das ist meine Sicherheit, alles andere kann mich mal. Das ist der Punkt. Dritter Punkt, der uns in der Werdewelt antickt, ist, und das ist auch wieder klassisch und das kennen wir alle, und das ist vielleicht sogar das Mächtigste, ist, verbindet sich natürlich mit den zwei anderen, ist, dass wir Prozessen unterworfen sind, mit denen wir uns zunächst und zumeist echt schwer tun. Das bedeutet, dass das, was wir lieben, verlieren wir. Wir gewinnen und bekommen nicht unbedingt das, was wir haben möchten. Wir werden älter, können krank werden und sterben. Wir können geliebte Menschen verlieren durch den Tod oder eine Trennung oder was auch immer. Also die Dinge, die wir lieben, die wir zutiefst lieben, rutschen uns durch die Finger. Und dann fangen wir an, mit diesem Prozess zu kämpfen. Und wir machen das dergestalt, dass wir die heftigen Emotionen, die daraus kommen, von Trauer, Ohnmacht, Schmerz, Verlustangst, dass wir die nicht wollen. In ihnen, in diesen Gefühlen, läge der Schlüssel. Aber die wollen wir nicht. Und deshalb erzählen wir uns eine Geschichte. Und diese Geschichte besteht häufig nur aus einem einzigen Satz. Die Sätze sind aber verschieden. Und ein klassischer Satz ist, irgendwas habe ich falsch gemacht. Weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Das heißt, wenn ihr diesen Satz anschaut, wir geben uns selber die Verantwortung, das ist unsere letzte Domäne der Macht. Und damit aber auch die Schuld für unseren Schmerz. Eine andere Geschichte heißt, ich bin von Grund auf verkehrt. Nicht, ich habe was falsch gemacht, das ist noch tiefer. Ich bin schon schräg geboren. Oder ich als Wesen bin anders gestrickt. Passt da nicht rein. Ich kenne den Satz auch. Und der dritte mögliche, es gibt natürlich endlos viele, aber der dritte mögliche Satz ist, von Anfang an haben mich die anderen oder die Welt verbogen. Da sind wir ein bisschen die Verantwortung los, aber wir verlieren damit auch die Macht. Und in all diesen Geschichten mag ja ein bisschen was drin sein, aber in dieser Totalgeltung tun wir uns damit weh. Weil dann unsere innere Kritikerin Kritiker auf den Plan steigt und in den schwierigsten Augenblicken unseres Lebens uns sagt, ja, du leidest zwar und es tut weh und du bist gerade traurig und du weißt keinen Ausweg, aber musst schon zugeben, letztlich bist du selber schuld. Das heißt, wir wenden diesen Schmerz gegen uns selber und verstärken ihn und nehmen uns im Grunde die Kraft und damit auch die Lebensfreude und Kreativität. Und das Erschreckende daran ist, das funktioniert. Das führt uns nämlich in eine Enge, das macht uns eng. Durch diesen Satz, durch diese Story sperren wir uns ein. Wir fühlen nicht mehr die Größe des unkontrollierbaren, unheimlichen Daseins. Wir fühlen nicht mehr die Freiheit und Weite der Ichlosigkeit. Wir fühlen nicht mal mehr die Geheimnisse von geboren werden und sterben. Wir sehen nur noch diesen kleinen Satz, ich habe es nicht richtig gemacht. Und sperren uns ein in ein Gefängnis. Das bedeutet, wir betäuben uns. Und diese Betäubung funktioniert. Und das ist das, was John Wellwood nennt existenzielle Depression. Und schaut euch mal um, das grassiert heute weltweit. Und meine Theorie ist, das ist noch ansteckender als Corona. Was da passiert in uns ist, wenn ich nochmal die Sprache von John Wellwood hernehme hierfür gerade, ist, dass wir unser Herz verschließen. Wir verlieren den Mut des Herzens, das Feuer der Wirklichkeit an uns heranzulassen. Wir machen unser Herz zu und verlieren die Liebe und Leidenschaft für das Leben. Das ist der Kern der existenziellen Depression. Die gute Botschaft an der Depression, sagt schon Chögyam Trungpa und viele andere. Es ist interessant, dass viele spirituelle Lehrerinnen und Lehrer Depression kennen. Das, die gute Eigenschaft einer Depression ist, dass sie so heftig ist. Dass wir spüren, es ist unaushaltbar und wir wollen um alles in der Welt da raus. Etwas in uns will da raus. Auch wenn wir uns zeitweise völlig abkapseln. Und nichts in der Welt kann uns plötzlich aufpäppeln. Jemand, der das spürt, dem kannst du nicht sagen, ach guck mal, draußen scheint die Sonne, da singen die Vögelchen, wir gehen jetzt mal einen Kaffee trinken. Das ist vielleicht liebevoll gemeint, vielleicht lässt derjenige sich mal drauf ein, das ist ein kurzer Lichtblick. Aber wenn die Tür nicht wirklich aufgeht, ist es nicht hilfreich, ist es albern. Du lässt dich nicht davon betören, dass es jetzt plötzlich eine neue Mode gibt oder eine Folgeform deines Pkw, den du fährst. Oder ein Update auf irgendeinem Programm. Das ist völlig belanglos für jemanden in dem Zustand. Und das ist die Kraft der Depression. Die durchschaut nämlich die Lüge der modernen Gesellschaft, die uns nur ablenken will. Und deshalb sagt Chögyam Trungpa, diese Art von Depression ist, ist der seelisch dunkle oder heftige Zustand kurz vor dem Erwachen. Das ist die seelische Störung, in Anführungszeichen, die dem Erwachen am nächsten ist, weil sie den Nonsens von Ablenkung und äußeren Dingen durchschaut. Das Depressive hat die innere Weisheit in sich, dass die Lösung nur von innen kommen kann. Nur aus dem Wesen. Auch wenn jemand, der in dem Zustand ist, es nicht immer weiß. Und deshalb ist es so unglaublich wesentlich, dass wir psychologische Reifungsarbeiten, spirituelles Erwachen zusammenhalten. Weil die psychologische Dynamik, die ich gerade versuche zu beschreiben, die bringt die Frage, die wir ja kennen als Menschen. Ja? Und das spirituelle Erwachen gibt die Antwort. Aber wenn ich die Frage nicht stelle, bin ich an der Antwort nicht interessiert. Und wenn wir lernen, in diesem Zustand die Gefühle, das Herz zu öffnen, das ist der Schlüssel, das Herz zu öffnen für das, was ist, und sei es für die Dunkelheit, die gerade da ist, oder sei es für den Schmerz, der uns anrührt, weil wir einen geliebten Menschen verloren haben, oder sei es für den Schmerz, den wir uns selber zufügen, weil wir es gerade nicht abschalten können, uns zu kritisieren. Aber dass wir nicht die Kritik verstärken, sondern das Weh darüber fühlen, dass uns das ja selber verwundet. Wenn wir das fühlen, also unser Herz öffnen für das wuchtige Feuer des Lebens, wie es uns gerade berührt, dann verwandelt sich was. Dann spüren wir, dass in all diesen heftigen Emotionen eine tiefe Öffnung, eine Tiefung, fast wie eine Reinigung in uns geschieht, die uns öffnet über häufig eine Erfahrung von Leerraum, Hilfe, da ist nichts. Oder manchmal auch befreiend, ach Gott sei Dank, jetzt fühle ich das gerade nicht mehr, jetzt ist die Emotion weg, genau richtig. Ja. Dem zu vertrauen und wir spüren, in der Tiefe ist was völlig anders. Da taucht etwas auf, was wir nicht kontrollieren können und auch nicht müssen. Was viel, viel größer ist als unser zusammengezimmertes Ich und was so weit und tief ist, dass es den Raum hält, sogar für unser Geborenwerden und Sterben und Krankwerden und Älter und Jünger und dieses und jenes. Es ist viel, viel größer. Und wir spüren unsere unmittelbare Verbundenheit dahin. Wir spüren das in der Qualität von Präsenz und dann taucht Sinn auf. Ah, ohne noch, dass wir sagen können, ich muss jetzt das und das tun, spüren wir, ah, plötzlich ist eine Verbindung da und irgendwie diese Verbindung von Menschsein macht Sinn, die ist sinnvoll. Das ist das in Kürze zusammengefasst, was in uns geschieht, was sich in uns öffnet. Das bedeutet, dass dieses Kämpfen, dieses Rangeln mit dem Werden, mit der Endlichkeit, dass das was Menschliches ist und dass wir nicht falsch sind oder verblendet, wenn wir das tun, sondern dass wir das tun können, aber es bitte ganz tun sollten und nicht auf halbem Stock stehen bleiben, sondern ganz in die Tiefe gehen und es ganz durchschmerzen und es ganz durchfühlen, bis in die Tiefe, bis es sich löst. Alles, was relativ ist, alles, was Werden ist, und das sind diese Phänomene, hat ein Ende. Jeder Schmerz hat seine Grenze. Sein Anfang und sein Ende. Ja. Das heißt, wir gehen den Wald durch, bis der Wald aufhört und es hell wird. Irgendwo hört jeder Wald auf. Es gibt keine unendlichen Wälder. Im Sinne von Bild von Dunkelheit, ja, Depressivität. Dahinter geht es weiter. Ich habe mal in einem eigentlich sehr, sehr starken Prozess vor Jahren, als ich in Rütte war, im Zentrum von Graf Dürkheim, habe ich mein Tagebuch den Satz geschrieben, der tauchte jetzt in der Vorbereitung mir auf. Was ist das für ein Vertrauen, das stets am Ende der Höllen auf uns wartet? Das ist im Kern genau das. Und meine Erfahrung war, dass da Prozesse in mir waren, die ich auch nicht mehr verstehen konnte, die so wuchtig waren, dass ich nur durch Körper bewegen, spannen, entspannen, atmen irgendwie da durchkam. Und plötzlich löste es sich und in mir tauchte ein unglaubliches Vertrauen, eine Liebe in das Dasein, ein Erfülltsein von Zusammenhang, Präsenz auf, die sagenhaft war. Und das bringt es nochmal so in den Kern, worum es gehen kann. Und diese Öffnung ist es, die uns mit der Ganzheit verbindet. Wir können als Menschen nicht einfach sagen, ach cool, Ganzheit, es fühlt sich entspannt an, das mache ich jetzt, da gehe ich hin und meditiere und dann bin ich ganz. Wäre schön, wenn das so wäre. Aber so geht es nicht, so ist halt Menschsein nicht gestrickt. Sondern unser Menschsein führt in die Ganzheit, wenn wir die Bereitschaft und den Mut des Herzens haben, diesen ganzen Feuerplätzen der Wirklichkeit in uns zu begegnen und uns dem Feuer zu stellen und es zu durchschauen und zu sagen, okay, das Feuer ist heiß, aber ich lasse mir davon nicht den Weg versperren. Ich gehe jetzt da rein und gucke, was dann passiert und woraus das Feuer besteht. Und siehe da, es öffnet sich was. Und das ist die Reise zur Ganzheit, das ist die Verbindung zum Sinn. Und wenn ihr schaut, so in interessante Biografien, Menschen, die tief Sinn verkörpern, was Sinnvolles in die Welt geben, sind in der Regel, auch wenn sie vielleicht nicht spirituell oder psychologisch sagen würden, aber de facto sind sie das, sind in der Regel Menschen, die solche Prozesse durchgearbeitet haben. Das bedeutet nochmal ganz, ganz machtvoll, wir sind Werdewesen. Heißt aber auch, wir haben die Macht des Werdens in uns. Das ist eine Kraft, eine Leidenschaft, das ist etwas Unbestechliches, etwas Unbesiegbares in uns. Das ist das Leben selbst, das dieses Werden in dir tut und anfeuert und in Bewegung bringt und dass du nicht dabei stehen bleibst und selbst in Zustände Verzweiflung darüber hinaus drängt und da ist dieser Drive in uns, diese Leidenschaft zu existieren, lebendig zu sein, uns zu entwickeln, in welcher Form von Verblendung auch immer. Und ich empfinde das auch bei Menschen, die von der Arbeit, die wir hier jetzt machen, das empfinde ich als ein Privileg, dass wir es tun können, überhaupt keinen blassen Dunst haben, die das völlig gaga fänden, aber die auf ihre Art diese Dynamik verkörpern. Und sei es phasenweise vor dem Fernseher oder mit Alkohol oder mit irgendwelchen Ablenkungen oder mit Wutausbrüchen oder was auch immer. Aber es ist ihre Reise gerade. Und ich staune oft, wenn man mit solchen Menschen in Kontakt kommt, wie viel Weisheit auch aufblitzen kann, auch wenn außenrum das Chaos herrscht. Also es ist was Menschliches, was wir hier beschreiben. Und so ein bisschen bahnen wir als, ich sage jetzt mal, Privilegierte, die diese Arbeit tun dürfen, so die Trampelpfade für andere. Wir bahnen die Trampelpfade durch den Dschungel von Erfahrung, auch für andere. Ob du es jetzt weitergibst oder ob du es einfach nur verkörperst und in diese Welt ausstrahlst. Okay, das ist vielleicht mal so unser interessanter, herausfordernder, leidenschaftlicher, feuriger Weg zur Ganzheit auf der Spur des Sinnes, wie wir immer deutlicher und verkörperter erfahren, dass wir dazugehören und dass wir das Interesse des Seins an sich selbst sind.